Hallo und herzlich willkommen aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und auf der gelben Couch führe ich Interviews mit Menschen aus Unternehmen in Mittelhessen über Produkte, Gründungen und Geschäftsmodelle. Produziert im Werkraum 56 in Marburg.
Die gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen.
Alle wollen tolle Startups in der Region Mittelhessen? Bitteschön. Trackit Systems kann sich bereits im ersten Jahr der Gründung kaum vor Aufträgen retten und ist auf Wachstumskurs. Der Gründer Janis Gottwald will von Startups nichts hören und sagt, ich habe doch einfach nur eine Firma gegründet. Heute geht es um automatisierte Wildtiererfassung. Viel Spaß mit Janis Gottwald von Trackit Systems. Ja, erstmal cool, dass du da bist. Erzähl einmal kurz, wer du bist. Erfassung von Wildtieren, was macht ihr da?
Genau, ja, ich bin Janis Gottwald. Wir haben eine Firma aus dem akademischen Kontext sozusagen heraus gegründet, die sich damit beschäftigt, wie wir sozusagen das Informationszeitalter auch in die Ökologie bringen können. Also das bedeutet, wir entwickeln Technologien und Anwendungen, um unser Umweltmonitoring zu verbessern, um die Erfassung von Wildtieren zu optimieren, um damit sozusagen ja, ausreichend Informationen zu generieren, um überhaupt mitzukriegen, was eigentlich draußen in der Umwelt passiert. Ne? Also wir befinden uns im sechsten Massensterben, die Arten gehen uns flöten, die Biodiversität ist in der Krise und wir haben eigentlich nicht die Mittel, um das Ganze sinnvoll zu erfassen. Und genau in dem Bereich.
Das heißt, ganz konkret geht es um, ich sag mal, Biotope, Lebensräume und es geht um die Erfassung von Lebewesen. Also nicht Menschen in der Innenstadt, sondern möglicherweise Spinnen an der Lahnaue. Ist das richtig? Verstehe ich das richtig?
Ganz genau. Es geht sozusagen um die Erfassung der ganzen bedrohten Arten. Das wurde jetzt über Jahrzehnte mehr oder weniger, oder wahrscheinlich schon über Jahrhunderte, ne? Vogelverrückte gibt es schon immer, wurde das mehr oder weniger per Hand gemacht. Ne? Menschen gehen raus, Experten gehen raus und schauen sich an, was ist da draußen, schreiben das irgendwie auf, versuchen das irgendwie zu erfassen. Und neben den ganzen Arten sterben leider auch die Experten aus. Also das heißt, wir haben eigentlich nicht mehr die Leute, die das sinnvoll machen können. Und vor allen Dingen kommen wir auch mit diesem Personal nicht in die Fläche. Das heißt, wir brauchen Technologien und wir brauchen Lösungen, um eine gute Erfassung unserer Umwelt hinzubekommen, ohne dass wir eine Armee von Experten rausschicken müssen.
Du hast vorhin gesagt, das Informationszeitalter in die Ökologie zu bringen sozusagen, damit meinst du Digitalisierung, also nicht mehr Menschen, die mit Bleistift und Notizblock losgehen und einzelne Vögel zählen, da gibt es doch diese Wildkameras, was macht euch jetzt, warum keine Wildkameras, was macht ihr da jetzt anders?
Also Wildkameras sind ein sehr spezieller Anwendungsfall, ne? Also wir erfassen zum Beispiel vor allen Dingen, oder angefangen haben wir mit der Artengruppe der Fledermäuse, ne? Wir haben so etwa 25 Arten an Fledermäusen in Deutschland, von denen sind die meisten bedroht und jetzt versuch mal, so einen kleinen, sich sehr schnell bewegenden Flattermann mitten in der Nacht mit einer Kamera zu erfassen. Ich glaube, da scheitert die Technologie relativ schnell. Dann vielleicht sogar noch zu versuchen, welche Art das eigentlich ist, die da vorbeifliegt, ist nahezu unmöglich. Und dazu kommt noch, dass diese Kamerasensoren einfach nicht sensibel genug sind, um bei den kleinen Tieren auszulösen. Das gilt auch zum Beispiel für kleine Vogelarten. Und damit reden wir von mehr oder weniger 70% der Wirbeltierbiodiversität weltweit, die mit dieser Technologie nicht erfasst werden kann.
Und wie funktioniert das dann bei euch, wenn ich über Kameras, irgendwelche Sensorik muss es ja geben?
Genau, wir entwickeln Sensorik spezifisch für solche Fragestellungen. Das eine, was ziemlich groß geworden ist im letzten Jahr, ist ein automatisches Radiotelemetriesystem. Da werden den Tieren so kleine Sender auf den Rücken gepackt und damit können wir dann einmal pro Sekunde deren Bewegungen verfolgen, also was sie tun. Das heißt, wir bekommen tiefe Einblicke in deren Verhalten, in deren Ökologie. Dinge, die jetzt in den letzten Jahrzehnten in der Forschung quasi nicht möglich waren. Wir können sehr viele Tiere gleichzeitig beobachten, weil es eben automatisiert ist. Das ist das eine. Das andere, was wir machen, ist auf Basis von künstlicher Intelligenz akustische Erfassung im Gelände. Das heißt, wir haben Sensoren entwickelt, die den Vogel erkennen, der gerade ruft. Und dann das Ergebnis direkt live nach Hause schicken. Und damit kann man theoretisch ein Monitoring-Netzwerk über Hessen, Europa bereitstellen, was permanent wie so Wetterstationen einem eigentlich die ganze Zeit einen Einblick in die Biodiversität, aber auch in Trends der Populationen gibt. Und, genau.
Ich mache jetzt mal einen kurzen Sprung. Mich interessiert ja auch immer, was hat dich überhaupt dazu gebracht, zu gründen? Hast du dir gedacht, ich will ein Startup gründen, eine Bio-Limonade. Nee, ich mache Erfassung von Wildtieren. Wie kam es dazu?
Die lange Version oder die kurze Version?
Die kurze Version. Die kurze. Wir haben leider nur 20 Minuten.
Okay, ich nehme die lange Version und kürze sie ab. Hättest du mich als 10-Jähriger gefragt, was ich mal machen möchte, dann hätte ich dir gesagt, ich will im Naturschutz arbeiten. Ich war die ganze Zeit nur im Dreck unterwegs und bin den Molchen und Vögeln auf die Pelle gerückt. Und dann kam eine sehr bewegte Jugend dazwischen, die mich davon so ein bisschen abgebracht hat. Das heißt, ich hatte eine kurze Karriere als Sozialarbeiter, aber wollte immer wieder raus. Und dann kam plötzlich jemand, also ich habe dann so Wildnisführerarbeiten gemacht, war ständig irgendwie draußen in der Wildnis unterwegs. Und dann kam eine Biologin auf mich zu und hat gesagt, wir brauchen dringend Leute, die alleine im Wald rumlaufen können und Fledermäuse erfassen können. Und plötzlich hat es Klick gemacht. Da hat sich für mich eine Welt eröffnet, in der zum einen ganz viele Wissenslücken bestehen, methodische Lücken, und man konnte auch noch Geld da verdienen. Also man konnte davon leben. Und das hat mich dann dazu bewegt, sozusagen nochmal komplett neu zu studieren, vom Bachelor über den Master bis hin zur Doktorarbeit. Und ich habe das die ganze Zeit darauf ausgerichtet, die Methoden in diesem Bereich zu optimieren.
In diesem Bereich zu arbeiten oder wirklich in diesem Bereich zu gründen und eine eigene Idee umzusetzen?
Erst dachte ich, ich werde das in Akademia machen, also sozusagen in der Forschung bleiben. Das Problem in der Forschung ist, dass diese Sachen eigentlich nie zur Anwendung kommen, weil in dem Moment, wo man es irgendwie so geschafft hat, einen Prototypen zu entwickeln und den publiziert hat, ist das Thema eigentlich gegessen. Dann muss man schon wieder zum nächsten Thema springen. Und dann habe ich in meiner Doktorarbeit zwei Informatiker kennengelernt, die mit mir an den Sachen entwickelt hatten, die ich so in meinem Kopf hatte. Und wir haben dann gemeinsam entschieden, dass wir das weitermachen wollen. Und zwar die nächsten 10, 20 Jahre am liebsten, weil uns das einfach packt und am Herzen liegt. Und
was heißt denn, die Sache entwickelt haben? Wie habe ich mir das vorzustellen? Habt ihr am Computer gesessen? Habt ihr Computersimulationen angeguckt? Habt ihr in Excel-Tabellen was durchgerechnet? Oder habt ihr wirklich mit dem Lötkolben da gesessen und Sensorik zusammengebastelt?
Genau so. Also wir haben das Problem identifiziert, haben geschaut, was es an Consumer-Elektronik im Prinzip auf dem Markt gibt, weil es möglichst einfach sein soll. Ne? Also ich möchte eigentlich, dass unsere Technologie und die Hardware-Designs sind alle Open Source veröffentlicht. Jeder kann das theoretisch nachbauen. Dass irgendjemand irgendwo auf der Welt sich die Sachen kaufen kann, zusammenstecken kann und dann damit loslegen kann, ohne unbedingt mit uns zusammenarbeiten zu müssen. Und da haben wir halt versucht, über 4 Jahre lang das Ganze zu optimieren, die Software so zu entwickeln, dass die wirklich auch angewendet werden kann, dass Leute, die kein technisches Verständnis haben oder wenig technisches Verständnis haben, damit umgehen können, damit es am Ende bei den Naturschutzpraktikern auch in die Anwendung kommt. Und das haben wir haben diesen Universitätswald hier bei Kaldern, da haben wir die Sachen ausgetestet, da waren viele Rückschläge. Ich habe viele Batterien durch den Wald geschleppt. Ich habe oft geflucht, aber am Ende hatten wir ein gutes Produkt.
Wie habt ihr das denn finanziert? Hattet ihr direkt ab Tag 1 Kunden, die gesagt haben, wir geben euch Geld? Habt ihr, wie die Startups das gerne wollen, irgendwelche Wagniskapitalgeber, die euch mal 100.000 Euro zuschieben und sagen, hier macht mal, auch wenn ihr die alles kaputt macht?
Nee, nichts dergleichen. Also zum einen hatten wir natürlich die Zeit unserer Promotion, um an diesen Dingen zu entwickeln. Und mein Doktorvater, den Thomas Naus, den du gerade angesprochen hast, der hat mir da völlig freie Hand gelassen. Also viel von diesen Geschichten hängt ja auch immer an Menschen, die man so trifft und die einem Dinge ermöglichen. In dem Fall war das der Thomas, der einfach gesagt hat, hey Jannis, ich vertraue dir. Wenn du Geld brauchst, sag sozusagen Bescheid. Und dann konnten wir da loslegen und entwickeln. Und gleichzeitig habe ich halt vorher schon jahrelang als Gutachter in dem Bereich gearbeitet und hatte ganz viele gute Kontakte zu Menschen, insbesondere Frank Adorf, der eigentlich jede Idee, die ich schon ab dem Bachelor im Kopf hatte, in Richtung Digitalisierung immer mit mir umgesetzt hat als Praktiker. Und so habe ich dann frisch diese Ideen in den Markt eingeführt und irgendwann war klar, okay, da gibt es einen Markt, die Leute wollen das und der Markt ist groß genug, dass wir davon leben können und in dem Moment haben wir dann entschieden zu gründen.
Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an.
Cool, da kann ich direkt anschließen. Lass uns mal zu den harten Fakten kommen. Also wann habt ihr gegründet? Wie sieht das aus? Wie viele Kunden habt ihr? Seid ihr profitabel, würde mal fragen, so ein Startup, ja, oder verbrennt ihr immer noch Geld? Bist du die ganze Zeit am Akquirieren oder rennen euch die Leute die Bude ein?
Ja, also wir haben gegründet letztes Jahr im März. Also wir haben im Rahmen von so einer Exist-Förderung gegründet, ein Gründerstipendium. Und hatten zu dem Zeitpunkt eigentlich schon mehr als genug Kunden, um über dieses Jahr zu kommen. Und dann ist was ganz Verrücktes passiert, und zwar hat ohne unser Zutun oder ohne unser Wissen das Landesamt für Umwelt in Rheinland-Pfalz entschieden, dass unsere Methode dieses automatischen Trackings von Fledermäusen jetzt zum neuen Standard in Windkraftverfahren wird. Und plötzlich hat das Telefon nicht mehr aufgehört zu klingeln.
Wie kommt das? Da muss man ja einen Vertrauensvorschuss haben.
Ja, ich weiß mittlerweile, woher es kam. Das war auch dieser Frank Adorf, der dann mit den Leuten geredet hat und hat gesagt, wir haben hier was Neues, Heißes, was uns die Arbeit total erleichtert und die Datengrundlage auch noch besser macht. Wir haben das jetzt 2 Jahre lang immer in so Prototypen-Versionen getestet. Das funktioniert. Nehmt das in diesen Leitfaden mit auf. Und plötzlich ging dann ein Brief raus an die ganzen unteren Naturschutzbehörden. Wir wussten davon nichts. Und wir dachten, wir sind durch. Wir haben unsere Sachen produziert. Wir haben unsere Kunden befriedigt. Wir können jetzt mal uns darum kümmern, irgendwie unser Chaos in diesem Geschäft irgendwie auf die Reihe zu kriegen. War dann nicht so. Wir mussten dann
habt ihr nochmal 50 Lötkolben bestellt und
so ungefähr,
Leute
ja,
hingesetzt, die Sensoren bauen?
Eher so 120.000 Euro nochmal investiert, die wir irgendwie über uns privat dann finanziert haben und Friends und Family sozusagen. Genau, und dann
das macht man auch nur, wenn man überzeugt ist, dass das jetzt durch die Decke geht.
Ja, auf jeden Fall. Also wir wussten, dass das Ding läuft jetzt. Und du hast gefragt, ob wir profitabel waren. Wir haben von unserem Steuerberater jetzt auf die Finger geklopft bekommen, weil wir zu viel Gewinn hatten im letzten Jahr.
Im ersten Jahr,
genau. Also das, ja, und jetzt haben wir mittlerweile, sind wir zu 6, werden dieses Jahr auf 8 Leute anwachsen und die Auftragslage sieht so aus, als ob wir von niemandem Geld brauchen und einfach organisch wachsen können.
Mega. Was sind denn so zum Schluss, sind denn so eure Ziele, wenn du jetzt mal 5 Jahre weiterschaust, 10 Jahre weiterschaust? Mehr Produkte, mehr Kunden, international das Ganze auch ausrollen. Wo siehst du da Perspektiven, Chancen?
Also erstmal wollen wir unsere Produktpalette so weit erweitern, dass wir wirklich einen wirklichen Beitrag zu diesem Artenschutz leisten können, weil darum geht es uns am Ende des Tages. Das ist, wir sind da sehr intrinsisch getrieben. Und den möchten wir, also da möchten wir, glaube ich, zu dem Player am Markt werden tatsächlich. Also unsere Lösungen, ich bin so überzeugt von unseren Lösungen, die sind so gut und die sind genau das, was wir gerade brauchen in dieser Biodiversitätskrise, dass wir das gerne in die Welt rausschreien möchten. Und
das ist das, was ich brauche. Ich mag den Begriff Mindset jetzt nicht so, ja, aber ich glaube, das ist die Art von Überzeugung, glaube ich, ja, die es braucht irgendwie. Lass uns doch mal weiter ein bisschen über Buzzwords, wir haben noch ein bisschen Zeit, über Buzzwords sprechen. Wie guckst du jetzt so auf die Startup-Szene? Hast du dich jemals als Startupper gefühlt?
Nee, wir sind eine Firma. Wir sind einfach eine Firma, die ein Produkt vermarktet und das versucht, so bodenständig wie möglich zu machen. Wenn du unsere Website anguckst, sind wir auch gar nicht so gut im Marketing. Also wir könnten da deutlich besser werden.
Können wir nach dem Podcast auch nochmal reden.
Wir sind nicht, genau, stimmt. Du machst sowas in die Richtung, habe ich gehört. Ne?
Ja, wir machen ja hier jetzt schon ein bisschen Marketing, ja, indem wir hier sitzen und darüber sprechen.
Wir sind nicht auf Instagram aktiv. Ich war auf mehreren von diesen Startups-Veranstaltungen und ich muss sagen, ich finde es gut, dass es versucht wird, so ein Klima zu schaffen, in dem Leute ermuntert werden zu gründen. Ich habe aber trotzdem immer das Gefühl, dass es vielen dieser Leute darum geht, irgendwas zu gründen und gar nicht so sehr hinter dieser Idee zu stehen und dann irgendwie das meinetwegen schnell zu pushen und dann zu verkaufen und damit viel Geld zu verdienen. Das ist nicht mein Ding. Ich möchte unser Startup, unsere Firma nicht verkaufen. Wir wollen eigentlich keine Investoren, die uns da irgendwie reinreden. Sei denn, wir haben mal Geldprobleme, dann müssen wir da mal drüber sprechen. Aber genau, also es ist, ja, ich fühle mich in dieser Blase nicht so wohl. Ich bin nicht so gerne auf diesen Startup-Events. Ich finde es aber gut, dass es sie gibt für die Leute, die das brauchen.
Super. Was würdest du denn Menschen, die tragen vielleicht Ideen mit sich rum, auch Selbstständigkeit anzugehen. Was würdest du denen denn sagen? Würdest du die warnen und würdest sagen, hey,
machen, das kann nicht.
Schlaflose
Nächte? Was soll
schiefgehen?
Also man sollte es probieren. Ne? Also in der Regel sind das ja, also die meisten Menschen, die gründen, sind ja irgendwie doch im Hintergrund aufgrund ihrer Ausbildung und so weiter dann doch ganz gut abgesichert und werden weich fallen. Sie werden wieder den Weg irgendwie in ein Angestelltenverhältnis finden, möglicherweise. Also es ist wirklich schön, das zu machen, wovon man überzeugt ist und das selbstständig entscheiden zu dürfen. Das ist ein geiles Gefühl und man wird auch nie mehr und lustvoller arbeiten, als wenn das die eigenen Sachen sind. Deswegen würde ich jedem, der wirklich das Gefühl hat, er hat was, was er gerne machen möchte und was er gerne an die Menschen bringen möchte, würde ich jedem empfehlen, das auch zu tun.
Jetzt hast du am Anfang gesagt, du bist immer gerne im Schlamm unterwegs gewesen, bei den Tieren, im Feld draußen, vielleicht auch noch mit Notizblock und Stift. Wie sieht dein Arbeitsalltag heute aus?
Ja.
Ich sag mal, wenn man so eine Firma gründet, ich habe das selbst schmerzhaft erfahren müssen über die letzten 10 Jahre.
Ja.
Es gibt Themen, da hätte man nie mit gerechnet, dass man sich damit mal auseinandersetzen muss. Wie geht's dir damit? Wie fühlst du dich jetzt in der neuen Rolle sozusagen, die du eingenommen hast?
Unterschiedlich. Also tatsächlich ist es einem viele Dinge begegnen, mit denen man sich so ein bisschen rumschlagen muss, die schmerzhaft sind, weil man eigentlich keine Ahnung hat. Ich bin kein BWLer, das heißt, wir fahren da auf Sicht und wir haben relativ wenig Ahnung von dem Bereich. Gleichzeitig macht mir der Kontakt zu diesen ganzen unterschiedlichen Kunden, die mit ihren unterschiedlichsten Projekten auf uns zukommen, total Spaß. Und ich schaue auch immer, dass ich in diese Projektgebiete fahren kann. Jetzt im März zum Beispiel werden wir Kreuzottern und Schlingnattern tracken. Da werden irgendwie 30 Schlangen gefangen und die kriegen einen Sender auf den Rücken und ich bin dabei und gucke mir das an und das wird total geil.
Cool, ihr seid jetzt aktuell in Kölbe. Wir können ja noch mal einen kleinen Werbeaufruf starten. Sucht ihr gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Was sind das eigentlich für Menschen, die ihr gerade sucht, wenn ihr wachsen wollt?
Also wir brauchen vor allen Dingen technikaffine Leute. Und unter diesen technikaffinen Leuten gibt es irgendwie wenig Frauen leider. Und wir suchen dringend weibliche Verstärkungen in unserem Unternehmen. Ne? Dann sind wir auf jeden Fall auch auf der Suche nach Leuten mit BWLer-Perspektive, die uns mal erklären können, wie man das eigentlich macht, so eine Firma zu leiten. Genau, das sind so Leute, die die meisten Menschen, die jetzt bei uns angefangen haben zu arbeiten, sind irgendwie Leute, die an das Unternehmen rangewachsen sind. Also wir haben noch nie eine Ausschreibung gemacht, wirklich, sondern wir haben irgendwie Leute entdeckt und die kamen auf uns zu, haben gesagt, wir haben total Bock, bei euch zu arbeiten und so ist das so entstanden. Das sind alles Leute, die irgendwie technisch affin sind, die aber auch irgendwie Ahnung von Biodiversität zum Beispiel haben, von Ökologie. Genau, das ist so unser aktuelles Team, aber wir haben auf jeden Fall noch Bedarf im, wie gesagt, Bereich BWL, vielleicht auch Leute, die ein bisschen besser sind im Marketing als wir und ja, da gibt es noch Bedarf.
Für dich persönlich, siehst du deine Zukunft auch in der Firma? Sagst du, das will ich aufbauen, das war's jetzt oder hast du schon eine neue Idee, wo du sagst, da sehe ich schon wieder irgendwie...
Nee, ich möchte mein Leben im Artenschutz verbringen und ich möchte weiter gute Lösungen für entwickeln, dass dieser Artenschutz nach vorne kommt. Ich möchte dieses Unternehmen nicht verkaufen oder ich möchte keine neue Gründung. Diese Gründung war eine Zwangsläufigkeit. Ne? Wenn ich in diesem Bereich weiterarbeiten möchte, brauche ich eine eigene Firma, weil es gibt diesen Bereich nicht. Wir haben diesen Markt sozusagen erschaffen. Deswegen werde ich da hoffentlich die nächsten Jahrzehnte verbringen können.
Cool, Janis. Wir sind, glaube ich, schon Ende unserer 20 Minuten. Es hat mich sehr gefreut, dass du berichtet hast von deiner Gründung, von einem spannenden Thema, das ich so jetzt auch noch nicht gehört hatte bei mir hier im Podcast. Und ich werde auf jeden Fall beobachten, wie es bei euch weitergeht. Vielleicht machen wir in 2-3 Jahren nochmal eine Folge zusammen und berichten, welchen Weg ihr gegangen seid. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier bei mir auf der Messe, auf der gelben Couch zu sitzen, ein bisschen zu quatschen. Und für alle, die jetzt nur mal kurz reingehört haben, ihr könnt das Gespräch auch nochmal in den nächsten 1, 2, 3 Wochen auf der gelben Couch nachhören. Auf gelbecouch.de und überall, wo es Podcasts gibt. Janis, vielen Dank an dich, dass du Gast warst. Tobias, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte mit der gelben Couch. Die räumen wir jetzt auch gleich wieder darüber. Wer noch Fragen hat zum Podcast, allgemein zur gelben Couch, gerne nochmal einen Flyer mit einem QR-Code abholen. Und wir bleiben in Kontakt.
Schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, vielen, vielen Dank.
Cool, danke.
Sie wollen die gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.